Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Am 31. Oktober, vor genau 14 Jahren, hat Satoshi Nakamoto das Bitcoin White Paper in eine Mailingliste für Kryptographie geschickt. Das war der Tag, an dem sich die Welt des Geldes für immer verändern sollte, aber zu dem Zeitpunkt wusste das natürlich noch niemand. Der 31. Oktober, das ist der Weltspartag, das ist der Halloween natürlich und es ist auch der Reformationstag, der Tag, an dem Martin Luther angeblich seine Thesen an die Kirche genagelt hat, deren Namen mir immer entfällt. Heute rede ich mit Alex von Frankenberg. Er ist Tech-Investor, er ist Bitcoiner, er ist bekannt für seinen Vortrag Bitcoin, das Netzwerk Bitcoin, der Netzwerkeffekt. Und ich rede mit ihm über das Wachstum von Bitcoin, die Rolle, die Bitcoin in der Gesellschaft übernimmt, die Rolle, die Bitcoin auch übernehmen könnte beim weiteren Wachstum, ja, der europäischen und der Weltwirtschaft. Bitcoin als Option, Bitcoin als Hoffnung geradezu. Es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ich glaube, es passt wirklich sehr, sehr gut zum heutigen Tag. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at. Ich freue mich ganz herzlich zu begrüßen bei Was Bitcoin bringt, Alex von Frankenberg. Hallo Alex.
Hi Nico, ich freue mich auch. Wir hatten gerade ein bisschen technische Herausforderungen mit zwei IT-Welten, Microsoft und Apple. Und jetzt klappt es hoffentlich ganz gut. Ich freue mich.
Es klappt ganz gut. Die Qualität könnte immer noch besser sein, aber das holen wir danach. Wenn du es mal nach Wien schaffst, dann gibt's keine technischen Probleme mehr. Und jetzt machen wir die Distanz. Wir reden heute über das Wachstum von Bitcoin. Ja, du bist ein Experte für den Netzwerkeffekt bei Bitcoin und generell ein Tech-Investor, kennt sich aus mit Netzwerkeffekten. Wie beobachtest du das Wachstum? Was sind die Parameter, die du dir ansiehst?
Genau, also ich glaube, im ersten Schritt gibt es erstmal Bitcoin, so wie es ist. Die Technologie an sich verändert sich ja praktisch gar nicht. Alle 4 Jahre gibt es mal ein relevantes Update in der eigentlichen Technologie. Und die eigentliche Technologie, das was Bitcoin bringt, was es mitbringt, was es verspricht, das ist super spannend für verschiedene Gruppen von Leuten, von verschiedenen Gruppen. So, einmal die Privatperson, also Leute wie du und ich. Dann zum zweiten Unternehmen. Zum dritten Regierungen und zum vierten Notenbanken. So, und ich glaube, man sollte unterscheiden, praktisch einmal zwei Ebenen, einmal diese 4 Gruppen. Warum sollten die überhaupt Bitcoin nehmen? Ja, also die inhärente Technologie annehmen. Und dann drumherum gibt es ein Ökosystem und dieses Ökosystem sind genau, da stecken diese Netzwerkeffekte drin, die sozusagen Flywheel, die den Nutzen weiter erhöhen, und dann wiederum diese Adoption dieser 4 Gruppen beschleunigen, die so einen riesen Rückenwind generieren in der Adoption.
Und worauf achten wir jetzt genau? Weil okay, Privatpersonen, darüber reden wir oft und das ist quasi die Basis. Was ist mit den anderen dreien?
Genau, die anderen drei, ich glaube, die anderen denken in ihren eigenen Kategorien. Und zum Beispiel bei Unternehmen ist die große Frage, aus meiner Sicht die Kernfrage ist, wenn ich jetzt als Unternehmen Bitcoin annehme, hat es einen Impact in meinem operativen Geschäft? Also stehe ich da besser da? Werde ich als Unternehmen mit meinem Unternehmenszweck erfolgreicher? Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe und Argumente, die oft noch unverstanden sind, die meiner Ansicht nach dazu führen, dass Unternehmen eben jetzt anfangen und auch immer mehr Bitcoin annehmen werden. Dann gibt es Regionen, und wir hatten ja im letzten Jahr El Salvador gesehen, die eben Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben. Und da genau die gleiche Frage. Was bringt es dem Land? Geht es dem Land dadurch besser, den Leuten? Und auch da gibt es positive Indikatoren, hatten wir gerade gehört von der Wirtschaftsministerin. Und bei der dritten Frage letztlich genau die gleiche. Notenbanken, die würde ich trennen von den Regierungen. Was bringt es denen? Warum sollten die das nehmen? Und da gibt es jetzt ein Beispiel oder viele Beispiele. Venezuela wollte vor ein paar Jahren mal sein Gold holen aus London und haben die Engländer gesagt, sorry, wir erkennen euch nicht an als legitime Regierung, wir geben euch das Gold nicht. Ja, und alle Notenbanken halten Gold und das hat sicher seine Berechtigung, aber mit einer sehr ähnlichen Logik könnten die auch Bitcoin halten. Und ich glaube, wenn man auf diese, also neben den Privatpersonen, auf diese drei Entitäten schaut, gibt es jeweils sehr gute Gründe, Bitcoin zu halten.
Wenn wir das jetzt mal von hinten aufrollen, und die Notenbanken sind wahrscheinlich die letzten, die dafür in Frage kommen, ja, gibt es da eigentlich schon die notwendigen technischen Voraussetzungen? Weil bei Gold lege ich das in einen Safe und dann sperre ich das zu und dann den Schlüssel gebe ich keinem und dass jetzt auch einer von innen mir das stehlen könnte, das ist eher relativ unwahrscheinlich. Aber bei Bitcoin kann es ja passieren, dass dann irgendwie die Mitarbeiter sich aus dem Staub machen mit den Private Keys.
Genau, also die technischen Voraussetzungen gibt es, weil es gibt ja jetzt schon in allen Bereichen, also bei Unternehmen zumindest und so, gibt es ja Lösungen. Ja. MicroStrategy hat für 4 Milliarden Bitcoin gekauft, jetzt ein bisschen weniger wert als 4 Milliarden, eher so, sag mal, weiß nicht, 6 Milliarden, und das ist ja eine Menge. So, und die halten das ja nicht selber, die haben ja nicht den CFO oder den Obercontroller, der die Schlüssel verwaltet, sondern die haben Custody-Lösungen, also Firmen, die diese ganz professionell diese Verwaltung organisieren. Ich glaube, gerade MicroStrategy ist bei Coinbase. Ja, als Hightech Gründerfonds haben ein Portfoliounternehmen, Tengeni, die machen das auch. Und da gibt es sicher noch einige andere, die das machen. Und die Custody kann man ja so organisieren, dass man eben Failure-Proof das so macht, dass eben nicht einer oder auch eine kleine Gruppe das einfach quasi klauen kann. In der Tat, der Punkt ist super mega relevant, weil eine Tonne Gold transportieren ist sicher schwieriger als eine äquivalente Menge an Bitcoin. Ja, Bitcoin, egal wie viel, ist immer sehr leicht, ja, digital.
Notenbanken müssten aber tatsächlich Self-Custody betreiben, oder? Oder dass Notenbanken das über Firmen abwickeln, ist ja eher unwahrscheinlich.
Nicht unbedingt, weil ich meine, wir als Deutsche haben ja die Hälfte unseres Goldes in New York liegen, so ungefähr, machen ja auch nicht Self-Custody für unser gesamtes Gold. Und wahrscheinlich ein gutes Beispiel, man könnte einen Teil Self-Custody machen, einen Teil durch externe Dienstleister letztlich verwalten lassen. Was man auf jeden Fall haben sollte, als letztlich jeder, auf der einen Seite Sicherheit, dass man sich vor sich selber schützt, also keinen Fehler macht und, sag mal, den Private Key versemmelt. Auf der anderen Seite sollte man natürlich den Zugriff haben, weil wenn es sozusagen ernst wird, dann braucht man den Zugriff. Und um jetzt das Beispiel fortzuführen, wir in Deutschland haben eben nur den Zugriff auf das halbe Gold, das andere liegt in den USA. Und wenn die Amerikaner sagen würden, ja, sorry, irgendwie ist uns eingefallen, ihr schuldet uns noch Geld aus dem Zweiten Weltkrieg, wir geben es euch nicht, dann kriegen wir es nicht.
Gut, möglicherweise ist etwas sehr Ähnliches vorgefallen, das wurde uns noch nicht mitgeteilt, weil das ist ja tatsächlich nur das halbe Gold aus den USA gekommen. Und auch das war gar nicht so einfach. Österreich hat sein Gold geholt, vor allem aus London. Das hat auch einigermaßen funktioniert, aber es ist eben nur das halbe Gold nach Hause geholt worden. Aber es war doch ein symbolischer Ding, also vor dem Hintergrund, was wir jetzt so sehen mit Krieg und Krise und so, macht das vielleicht sogar Sinn. Aber reden wir mal über die Unternehmen.
Ja.
Das ist natürlich ein sehr breites Feld. Ja. Bist du in Kontakt, siehst du Unternehmen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie sich mit Bitcoin beschäftigen, dass sie Bitcoin vielleicht wirklich integrieren ins Geschäftsfeld, auch ins Geschäftsmodell und wo sind da die interessantesten Entwicklungen?
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Und ein Ansatzpunkt, Unternehmen, eines der ersten und schon viele Jahre, ist der Lawrence Barr mit ShopinBit. Und das ist einfach ein E-Commerce-Laden, wo man Sachen kaufen kann, E-Commerce. Und da kann man mit Bitcoin und mit PayPal zahlen. Und aus der Tradition heraus hat er, glaube ich, 90% oder so, oder ganz viele, oder 80 vielleicht, aber viele mit Bitcoin. Und er hat ein paar spannende KPIs. Ja, und ein spannender KPI ist, der Warenkorb ist größer. Die Bitcoiner kaufen mehr. Und wenn sie mal entschieden haben, dann behalten sie die Sachen auch. Also die Retouren sind viel, viel niedriger. Und Zahlungsausfälle kennt er nicht, weil Bitcoin-Transaktion ist final, da kann nichts mehr ausfallen. Und das sind ganz relevante KPIs für die Profitabilität von einem E-Commerce-Store. So Zahlungsausfälle sind locker mal 2-3%. Plus, er hat natürlich dann auch keine Kosten, ja, keine Zahlungskosten. Bei Kreditkarte sind wir leicht bei 2-4%, je nachdem. Und allein sagen in diesem E-Commerce-Beispiel gibt's, glaube ich, gute Beispiele. Wir waren in El Salvador, anderes Unternehmen dort. Wir haben uns eine lokale SIM-Karte geholt. Und die mussten halt aufladen und das konnte man halt mit einer Lightning-Invoice machen. Hat super geklappt. Super mega schnell und dadurch telefoniert man vielleicht mehr und nutzt eben oder kann es überhaupt nutzen. Wir wissen ja, viele in vielen Ländern, ein paar Milliarden Menschen, haben keine Kreditkarte, haben keinen gescheiten Zugang zum Finanzsystem, haben kein Konto. Und die könnten dann überhaupt erstmal Kunde werden, wenn sie eben Bitcoin haben und die Möglichkeit damit zu bezahlen eingerichtet ist. Das heißt, ich erschließe mir nicht nur besonders zahlungskräftige Kundengruppen, sondern eben auch neue Kundengruppen, die sonst vielleicht gar nicht Kunde sind, die das Produkt gar nicht nutzen können. Und da gibt es sicher viele, für die es sich rechnen würde, für die der Business Case echt aufgeht.
Und merkt man das auch, weil wenn es so viele gibt, für die sich das rechnen würde, dann müsste es ja, wenn der Markt einigermaßen effizient ist, auch schon viele geben, die das umsetzen.
Genau, also ich glaube, es gibt noch nicht viele, weil wir sind halt in einem Adoptionsprozess von einer sehr, sehr neuen Technologie, die eben auch A, noch nicht verstanden ist und B, glaube ich, sehr oft missverstanden wird. Und bei Bitcoin hat ja... Klar, bei den Experten, uns ist klar, das ist einfach eine neue Technologie, die neutral ist. Aber es hat natürlich auch hier und dort vielleicht sogar gar kein positives Image. Ja, wird benutzt für Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten. Da lasse ich lieber mal die Finger von und das schreckt dann vielleicht die einen oder anderen ab. Und ist natürlich auch technisch jetzt nicht ganz super mega trivial. Insbesondere wenn ich jetzt als Unternehmen mit Bitcoin bezahlt werde, aber die Bitcoin nicht lange halten will, dann muss ich sie ja schnell zurücktauschen. Das kann ich selber vielleicht nicht gut. Gibt es natürlich Dienstleister, die das für einen machen. So, und dieser Schritt es ist eine neutrale Technologie, die man natürlich eher für positive, aber natürlich auch wie jede Technologie für negative Dinge einsetzen kann. Und was bedeutet das eigentlich technisch? Diese Schritte sind viele noch nicht gegangen und es lohnt sich, glaube ich, sich die Mühe zu machen, das zu verstehen. Ja, andere zu fragen, die schon gemacht haben oder eben mit Dienstleistern, die das anbieten, tatsächlich zu erkennen, ist gar nicht so schwer.
Wenn wir en masse Bitcoin einführen würden als Zahlungsmittel in einem System, in dem dann sofort in Fiat gewechselt wird, dann würde das ja einen ziemlichen Verkaufsdruck erzeugen.
Verkaufsdruck und auch Kaufdruck, weil bei mir ist es so, wenn ich mit Bitcoin zahle, dann kaufe ich immer sofort nach. Also praktisch, wenn der Empfänger die dann verkauft, dann kaufe ich die sozusagen hintenrum wieder zurück, weil eigentlich will ich meine Bitcoin nicht ausgeben, sondern eher behalten. Und ich zahle dann aber doch mit Bitcoin, weil es halt irgendwie das Ökosystem stärkt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, die Bitcoin komplett, wenn man sie bekommt, komplett sofort zu verkaufen. Ja, also wenn jetzt dahinter steht, ich behalte ein paar Bitcoin, weil ich dann eben Bitcoin in seiner Rolle als Reserve Asset eben auch einsetzen will, was ein weiterer Use Case wäre, oder ich behalte Bitcoin, weil ich vielleicht selber als Unternehmen Lieferanten habe, bei denen ich mit Bitcoin zahlen kann, dann glaube ich, würde dieser Verkaufsdruck in der Tat gar nicht unbedingt entstehen. Im Gegenteil, je mehr Bitcoin sozusagen in Kauf- und Verkaufsprozesse eingebunden ist, desto höher ist eigentlich die Nachfrage. Das ist ja das Prinzip der Weltreservewährung. Dollar-Weltreservewährung führt dazu große Nachfrage, weil der Dollar wird halt überall ein bisschen vorgehalten, damit er eben eingesetzt werden kann. Ich glaube, der Nettoeffekt wäre eine steigende Nachfrage.
Was hält quasi Bitcoin am stärksten auf? Wir wissen jetzt, dass das Lightning-Netzwerk viel mehr vertragen könnte. Und mit Lightning macht jetzt auch mit Bitcoin zahlen richtig Spaß, nicht? Also auf den Konferenzen tun wir das und du hast es in El Salvador erlebt und so weiter. Also was hält, und es kostet natürlich nichts, okay, das eine ist die technische Investition. Was ist mit den Steuern? Das frage ich mich ein bisschen, weil Steuern, dass man da quasi Steuern berechnen muss, wenn man Geld ausgibt auf Gewinne oder Verluste, das ist ja sehr unpraktisch.
Genau, in der Tat. Also wenn man jetzt in einem Regime lebt, wo man also jede Bitcoin-Transaktion, Kauf und Verkauf sauber aufschreiben muss und dann ausrechnen muss, habe ich jetzt Gewinn oder Verlust gemacht. Und in Deutschland, wenn man die Bitcoin länger als ein Jahr hält, sind sie steuerfrei, dann müsste ich es nicht machen, müsste vielleicht aber doch dokumentieren. Auch wenn ich keine Steuern zahlen muss, muss ich irgendwie dem Finanzamt zeigen, ich habe gekauft, verkauft, aber das ist ein Jahr vergangen, dann ist es steuerfrei. Und wenn es weniger als ein Jahr ist in Deutschland, gibt es halt einen Freibetrag und sobald der überschritten ist, muss er komplett versteuern. In der Tat, das ist ein Problem und da wäre natürlich ich glaube, da gibt es auch erste Überlegungen in den USA, dass sozusagen die alltäglichen Transaktionen in einem gewissen Rahmen eben steuerfrei sind. Besser wäre es natürlich wie in der Schweiz, wo eben solche Transaktionen, wo es eben keine Steuern gibt, wenn also generell die Transaktionen auf Bitcoin steuerfrei wären. Und das Argument ist klar, es ist eine Währung und wenn ich jetzt Dinge mit Dollar kaufe und verkaufe als Europäer, dann muss ich auf die Kursveränderung auch keine Steuer zahlen. Und im Grunde ist das Argument, liegt auf dem Tisch, dass man es als Finanzamt, als Steuerbehörde, als nicht steuerpflichtige Transaktion behandeln kann.
Aber wir gehen eher in die andere Richtung, weil ja in der Kryptoregulierung, die jetzt aus Brüssel kommt, wird halt Bitcoin mit allem anderen vermengt. Und das ist, glaube ich, ein Kardinalsfehler. Aber wenn ich von der Leyen anrufe, hebt sie nie ab.
Ja, ich glaube, die arme Frau ist auch gerade recht busy. Genau, und ich glaube, und da kommen wir so ein bisschen in diese Richtung Netzwerkeffekte. Wenn die ersten Unternehmen anfangen, Bitcoin zu akzeptieren, dann gibt es eben die Early Adopter-Bitcoiner, die das auch nutzen. Und dann häufen sich die Transaktionen und dann kommt der El Salvador daher und sagt, das ist bei uns gesetzliches Zahlungsmittel. Und dann gibt es eben diese Rückkopplung, dass eben die Regulierung erkennt, naja, also eigentlich ist es ja gar nicht irgendein Teufelszeug, sondern es ist eine ganz normale Währung, aktuell in zwei Ländern. Und damit muss ich es anders behandeln als eine Aktie, die steigt und fällt und dann einen steuerpflichtigen Gewinn verursacht. Und die Diskussion, wie du sagst, die Lobbyarbeit, die Überzeugungsarbeit der Bitcoiner geht ja genau in die Richtung. Und in dem Moment, wo sozusagen diese steuerliche Behandlung einfach und sauber ist, beschleunigt natürlich wiederum die Adoption. Und das sind genau diese positiven Regelkreise, die sozusagen in diesen Netzwerkeffekten dargestellt werden, dass eben eine steigende Adoption zu einer günstigeren Regulierung führen kann, nicht muss, aber tendenziell schon auch führt und die günstige Regulierung dann die Adoption auch wieder positiv beeinflusst. Und das ist so ein kleines, manchmal sagt man ja auch Flywheel oder ein kleiner Regelkreis, der sich immer weiter verstärkt und damit wird Bitcoin nicht nur nützlicher, sondern eben auch stärker angenommen.
Also ich sehe schon, du hast dir darüber viele Gedanken gemacht und du bist da auch ein Profi und du gehst da nicht blauäugig heran, sondern du sagst, zuerst kommt die Technologie, dann kommt die dumme Regulierung, dann setzt sich die Technologie gegen die dumme Regulierung durch und dann kommt die bessere Regulierung.
Also so, genau, also
Plakativ gesagt.
genau, also in Deutschland haben wir eine sehr gute Regulierung. Also die Tatsache, dass nach einem Jahr steuerfrei ist, ist eine vielleicht zufällige, aber letztlich eine sehr clevere Regulierung für die Bitcoin-Adoption. Aber in der Tat, was wir ja sehen mit Bitcoin, ist eine disruptive, ganz, ganz neue Technologie. Digital Scarcity ist noch nie da gewesen, also in der Menschheit. Und es hat eben ganz besondere Eigenschaften, die es eben faszinierend machen, die aber so neu sind, dass jemand, der sich nicht damit tief befasst, ist schwer zu verstehen. Ja, und oft, wenn man es nicht versteht oder wenn so ganz, ganz Neues nicht ins Weltbild passt, dann denkt man, was für ein Quatsch oder schiebt es auch weg. Und ich glaube, und das ist ein ganz zentraler Punkt in der Adoption auf allen Ebenen, man muss, weil es eben so grundlegend neu ist, sehr viel Aufklärungsarbeit machen und aber auch den Parteien Zeit geben, das zu verstehen. Und deswegen, was du machst hier mit dem Podcast und viele andere auch, ist ein ganz zentraler Baustein in der Adoption, weil vielleicht hört jemand aus der Finanzverwaltung den Podcast und sagt, naja, stimmt eigentlich, ist eine Währung. Und dann sollte ich es eben nicht, sollte ich es eben so regulieren, dass es eben aus einer steuerlichen Sicht nicht komplex und fehleranfällig wird, dass man da gleich aus Versehen die Steuern hinterzieht, nur weil man Bitcoin zahlt.
Grüße gehen raus an alle Notenbanker, Finanzaufseher und Politiker, die
Ja.
nachts heimlich meinen Podcast hören. We feel you. We feel you. Wir hatten in Österreich auch das eine Jahr, was eine sehr vernünftige Regulierung war, und dann wurde es ersetzt jetzt durch eine eigentlich, also steuerlich ist es jetzt behandelt, so wie Aktien und andere Dinge, und alles über den Kamm geschert. Ja, und das finde ich sehr traurig. Wurde auch befragt von den Medien, was ich davon halte. Habe ich gesagt, nix, aber gemacht wurde es trotzdem. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich eine gewisse Rechtssicherheit jetzt auch. Ich meine, theoretisch könnte man ja das alles technisch lösen. Also theoretisch könnte ich ja wenn ich unbedingt mit Bitcoin zahlen will, dann habe ich halt eine Wallet, die mir quasi die Steuern auch gleich ausrechnet. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig mühsam und ist nicht der Sinn der Sache. Aber es müsste doch eigentlich schon anderswo auftauchen. Gibt es keine Länder, weil alles, was ich jetzt sehe, sind eher so autoritäre Staaten, die sagen, ja, für die wir super, Bitcoin setzen wir ein im internationalen Handel, aber unsere kleinen Untertanen dürfen nicht. Ja, also El Salvador du hast gesagt, zwei Länder, es gibt El Salvador, die Zentralafrikanische Republik, aber die zweite dazu zu zählen, ist fast ein bisschen unfair. Wir haben, glaube ich, 10% der Menschen überhaupt nur Elektrizität, geschweige denn Internet.
Ja, genau.
Also sollte es nicht doch schon mehr Länder geben, die da eingestiegen sind?
In der Tat sollte mehr geben. Und das ist sicher ein Punkt, der, ich meine, das Jahr ist ja noch nicht ganz vorüber, so, wir haben ja noch gut 3 Monate. Aber das ist ein Punkt, der so ein bisschen enttäuschend ist, in der Tat, weil als wir da vor einem Jahr in El Salvador waren, da hatte ich einen Berater getroffen, der Regierungen berät bei der Adoption. Und dessen Prognose für dieses Jahr war, 5 bis 10 weitere Länder werden Bitcoin annehmen. So, und das kann natürlich auch direkt mit dem Bärenmarkt zu tun haben. Ja, letztlich dann ein negativer Regelkreis. Der Preis ist zurückgegangen, aus vielleicht vielen Gründen. Und der hat natürlich einen negativen Impuls auf die Adoption. Und vielleicht sind 2, 3, 4 Länder in den Startlöchern, haben aber gesehen, der Preis fällt und haben erst mal gewartet. So, jetzt, wenn der Preis seinen Boden gefunden hat und dann irgendwann, auch in einem Jahr ja schon, Richtung nächstes Halving ein bisschen wieder Fahrt aufnimmt, dann dreht sich dieser negative Regelkreis wieder ins Positive und dann sehen wir einen positiven Impact auf der Adoption von Länderseite. Kann natürlich auch noch andere politische Ereignisse geben, aus verschiedensten Gründen könnte es halt Sinn machen. Also insbesondere, wenn sich noch klarer zeigt, wir sehen ja erste positive Indikatoren trotz des Preisverfalls, dass El Salvador davon profitiert. Ja, die Wirtschaftsministerin, die war ja jetzt bei uns in Innsbruck auf der Konferenz BTC 22. Und ich hatte das große Glück, beim Abendessen zuvor mit ihr da gegenüber am Tisch zu sitzen. Und sie hat ja auch später dann nochmal gesagt, es gibt schon ein paar positive Effekte. Der Tourismus hat zugenommen in El Salvador. Das Land, was ja ein sehr schlechtes Image hat, das Image hat sich deutlich verbessert. Und es gibt eben auch klare erste Indikatoren, dass mehr Investitionen nach El Salvador fließen. So, und jetzt hat sich tatsächlich ja der Preis ein bisschen negativ entwickelt seitdem und dadurch im Gegenwind. Aber der Punkt, und das ist ein wichtiger Punkt, und das ist ähnlich wie bei Unternehmen, ja, wenn wir einen positiven Impact in der Gesellschaft sehen, in der Bevölkerung, und das transparent wird und klar auf Bitcoin zurückzuführen ist, ja, dann wird es andere Länder geben, die sagen, wow, El Salvador, wir profitieren davon, machen wir auch. Und das ist genau der Punkt, positiver Impact auf der Unternehmensebene, positiver Impact auf der gesellschaftlichen Ebene, Adoption durch Staaten und vielleicht auch positiver Impact auf der Fiat-Währungsebene, wenn eine Zentralbank eben nicht nur Gold und andere Fiat-Währungen als Reserven hält, sondern eben auch noch zusätzlich Bitcoin. Das könnte ja das Vertrauen in die dahinterliegende Fiat-Währung stärken. Ja, wenn das transparent wird, dann ist ganz klar, dann macht die Adoption Sinn und dann geht es auch weiter.
Das Argument wäre dann ganz simpel, dasselbe, was wir auch haben im E-Commerce-Bereich, ist, du erschließt dir eine neue Gruppe an Kunden. Das sind einerseits Touristen, andererseits Unternehmer, die sagen, ja, da fahre ich hin. Und ich meine, wir sind ja jetzt, wie wir gerade gesagt haben, es gibt Menschen, die haben Vermögen oder Geld in Bitcoin und können damit nicht wirklich etwas anfangen, weil die Regeln zu kompliziert sind. Aber in El Salvador kann man das Geld quasi einsetzen und ausgeben.
Genau.
Und das ist, wie ist das in El Salvador? Ist es wirklich so, dass man im Alltag Bitcoin nutzen kann?
Ja und nein. Also es ist so, ja, also bei den McDonald's und wo wir waren und viele andere Läden und auch Restaurants, da geht es. Gibt auch viele, wo es nicht geht. Und wahrscheinlich, je mehr man aufs Land rausgeht, in kleinen Dörfern, desto weniger geht es. So, und gab aber auch so Straßenstände, wo man eben Essen kaufen konnte, die nicht viele, damals von dem Jahr, die auch Bitcoin angenommen haben. Und ich glaube, am Ende ist es wie mit jeder Technologie. Vielleicht, um nochmal zu ergänzen, wenn ich jetzt als Privatmensch Bitcoin halte und es hat einen positiven Effekt auf mein Leben, ja, ich treffe vielleicht bessere Entscheidungen, denke langfristiger, konsumiere weniger billiges Zeug oder konsumiere weniger, weil ich eben dadurch ein Incentive habe, langfristiger zu sparen. Und ich merke, mir geht es besser dadurch, kurzfristig, weil ich weniger konsumiere und mittelfristig, weil ich tatsächlich besser sparen kann, dann werden es auch mehr Leute machen. Und ich glaube, das ist der Breakpoint für alles, für jede Technologie, für jedes Produkt. Es muss einen positiven Effekt haben auf die Parteien, die es betrifft. Und wenn Bitcoin jetzt übertreibe ich ein bisschen, negative Effekte hätte auf diese vier Parteien, dann wird es seine Berechtigung verlieren. Dann wird es verschwinden. So wie andere Dinge eben auch sich nicht durchsetzen. Ja, gibt es genügend Technologien, Produkte, Ideen, die toll klingen und am Ende verschwinden. Und warum verschwinden sie? Weil sie halt nichts bringen.
Investierst du mit deinem Fonds? Du hast, glaube ich, mir gerade erzählt, den vierten Fonds hast du jetzt aufgelegt.
Ja. Nee.
Investierst du da in Bitcoin und Firmen?
In Bitcoin direkt eben nicht, genau. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nur ganz ausnahmsweise für eine ganz, ganz kurze Zeit. Wenn wir einen Security-Token, wenn es die mal so richtig gibt, nur mit Bitcoin bezahlen könnten, dann dürfen wir Bitcoin kaufen, aber nur für diese Transaktion und würden letztlich Bitcoin nur sehr kurz halten.
Ja, Unternehmen, also
Ja, genau.
Bitcoin-Firmen meine ich.
Genau. Und
Ja.
Bitcoin-Firmen, absolut, ja, total. Weil das ist natürlich nochmal eine weitere Ebene der Adoption, die einen positiven Impact hat. Gibt ja einige Firmen, die sozusagen im Bitcoin-Umfeld Dienstleistungen anbieten und wahrscheinlich das am nächsten liegende Investment wäre tatsächlich Tengen, die Custody machen, jetzt nicht nur für Bitcoin, auch für andere letztlich Kryptowährungen, aber eben auch für Bitcoin. Und genau, Custody oder auch Payment-Infrastruktur oder Börsen haben natürlich eine Berechtigung und ja, da suchen wir gute Ideen, gute Gründerteams und gute Geschäftsmodelle. Und wenn wir das sehen, investieren wir da. Wir sehen nur nicht viel. Und das liegt so ein bisschen daran, dass insbesondere im Bitcoin-Ökosystem sich vieles selber finanziert. Also es gibt viele Gründer und Gründer, die eben über Bitcoin Mittel bekommen haben, sodass sie gar keine externe Finanzierung brauchen. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr spezialisierte Investoren, Business Angels, aber auch spezialisierte Fonds, die da vielleicht noch einen Schritt näher dran sind, als wir sind. Wir sind ja sehr breit aufgestellt thematisch. Aber absolut gute Ideen, kommt so.
Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist, Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Das Aprico Media, der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei abrigo.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin Standard, den Fiat Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen. Gibt es ein Feld, wo du sagst, da würdest du gern mehr sehen, da bräuchte es junge Unternehmer? Weil im Bitcoin Space ist das Wunderbare, dass wirklich, das holt ja den Unternehmer in dir raus. Ja? Also es gibt so viele, also wenn man auf eine Konferenz geht, wirst du so viele Menschen treffen, die sagen, ja, ich möchte eigentlich im Bitcoin Space arbeiten. Tatsächlich auch für Bitcoin-Firmen, klar, muss ja nicht jeder seine eigene Firma gründen, aber manche oder viele starten dann auch einfach ihr eigenes Ding. Was sollen die Leute starten? Wo sind die Bereiche, wo du sagst, geht da rein, Jungs und Mädels?
Ja, also ich glaube, also es gibt hohen Beratungsbedarf. So Beratungen würden wir jetzt nicht finanzieren können, weil wir eben Technologieunternehmen und hochinnovative Unternehmen finanzieren und da gehören Beratungen jetzt erstmal nicht dazu. Trotzdem ist nicht aus meiner Sicht als Investor, sondern aus der Sicht des Bitcoiners würde ich ganz klar sagen, wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Beratung, aber auch dann einen Schritt weiter, mehr Dienstleistung, IT-Service-Unternehmen, die genau diesen Schritt machen, die sagen, hallo Händler, ich berate dich, nimm Bitcoin an, bring dir was für dein Business und dann helfe ich dir aber auch, die entsprechenden technischen Lösungen, die es gibt, zu implementieren, so dass es funktioniert einerseits und dass du aber auch auf der anderen Seite Richtung Finanzamt technisch sauber aufgestellt bist und die relevanten Reports rauskriegst und deine Steuererklärung sauber machen kannst. Das ist total wichtig für die Adoption. Ein anderes Thema ist, Bitcoin ist ja kurzfristig, also die Herausforderung kurzfristig volatil und sozusagen kurzfristig tatsächlich nicht unbedingt attraktiv durch diese Volatilität. Attraktiv wird es ja, wenn man zoom out, wenn man eine längerfristige Perspektive zugrunde legt. Und wo ist da Potenzial für Unternehmer, Bitcoin in die langfristige Altersvorsorge zu integrieren? Ja, dass man sagt, ich habe jetzt ein Budget, ich spare X jeden Monat und teile dieses X auf in hoffentlich nicht Lebensversicherung, also wenn überhaupt Risikolebensversicherung, aber eben möglichst wenig Anleihen und dann vielleicht ETFs, Aktien und dann eben auch ein Scheibchen Bitcoin. Und mein Sohn hat gerade eine Lehre angefangen und von den 800 Euro, die er netto bekommt, schiebt er 100 Euro im Monat in Bitcoin, 100 in ETF, 100 muss er zu Hause abgeben. Und den Rest hält er erstmal in Cash, beziehungsweise gibt natürlich auch ein bisschen was aus. So, und ich glaube, von den Eigenschaften für Privatpersonen, vielleicht aber auch für Unternehmen, eine langfristige Perspektive und da eben die Altersvorsorge, wo man sich nicht mehr, insbesondere wenn man heute jung ist, auf die staatlichen Systeme voll verlassen kann, sondern Privates machen muss, da ist Potenzial, absolut.
Seit wann bist du quasi dabei?
Wir haben 2016 Bitwala, die dann ja zu Nuri wurden, finanziert, die es leider jetzt nicht geschafft haben. Das ist für mich persönlich doppelt traurig, weil für mich war eben tatsächlich das Unternehmen und die beiden Gründer der Eingang ins Rabbit Hole und wir haben uns das 2015 angeschaut und da habe ich gedacht, was sind das für ein Bitcoin? Und ganz spannend, der Vollständigkeit halber sagen, die ursprüngliche Idee von Bitwala war, die Blockchain-Technologie als Transportmittel zu verwenden, um Geld zu transferieren. Also 100 Euro nach Südamerika schicken und dann war der Ansatz, die wechseln die 100 Euro in Bitcoin, schicken die Bitcoin nach Südamerika und wechseln sie da zurück. Und aus verschiedenen Gründen ist die Idee am Ende nicht wirklich abgehoben. By the way, genau die gleiche Idee verfolgt ja jetzt Jack Mellers mit Strike auf dem Lightning-Netzwerk sicherlich besser, weil Lightning sich noch besser dazu eignet als die Bitcoin-Blockchain. Und diese Technologiesicht, ich habe eine Technologie, die kann ein relevantes Problem lösen, nämlich Geldtransfer mit einer hohen Geschwindigkeit, ne, auch wenn es 10 Minuten sind, oder 20, und aber auch zu deutlich günstigeren Kosten als traditionelle Anbieter, die war total und ist immer noch total faszinierend.
Aus Bitwala ist dann quasi eine Bitcoin-Börse geworden, aus der Börse ist dann eine Krypto-Börse geworden und dann kam das schnelle Wachstum und der schnelle Downfall, ja, mit Celsius auch und diesen Geschichten. Vielleicht auch deswegen, weil als die 2016 gestartet haben, war jetzt so diese Idee, ich mache Bitcoin-only, langsames, solides Wachstum, das war damals nicht tragfähig, oder? Da hat keiner gesagt, dass das funktioniert langfristig.
Genau, die strategische Frage, und die sind ja so ein bisschen vom Bitcoiner Kurs abgewichen, nicht nur, weil sie dann auch noch Ether sozusagen aufgenommen haben, sondern weil sie sich sehr stark Richtung klassische Bank entwickelt haben. Und also die Herausforderung im Finanzbereich ist ja immer ganz dünne Margen. Klar. Also wenn ich als Bank Einlagen annehme und Kredite vergebe, ist ja die Marge dünn. Und bei Payment ist noch dünner. So, und dünne Margen heißen ja immer Riesenvolumen, um halt absolut was zu verdienen. Und Riesenvolumen heißt halt immer also komplexe IT oder viel Aufwand in der IT, natürlich immer Regulierung sowieso und dann aber auch vor allen Dingen viel sozusagen Marketing. Und deswegen ist es nicht so einfach im Fintech-Bereich wirklich ein erfolgreich großes Unternehmen aufzubauen. Gibt ja einige, aber eben auch nicht super viele, weil es echt schwer ist. Aufgrund der Economics in den Geschäftsmodellen ist es einfach schwer. Und naja, viele schaffen es sicher nicht. Ja.
Das heißt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, du sagst Information, Beratung, ja, also quasi
Ja,
auch das.
Beratung. Ja, also Beratung sagen den Leuten, die grundsätzlich offen sind, den Weg zu ebnen und dann natürlich Produkte, also beim Beispiel Altersvorsorgeprodukte, die eben dann auch für die jeweiligen Bedürfnisse der Leute passen, die es vielleicht auch ermöglichen, ein bisschen Volatilität rauszunehmen, indem es vielleicht entweder aktiv gemanagt wird oder sogar automatisiert wird, wo gewisse Kursrisiken eben letztlich geglättet werden oder eben tatsächlich gut strukturierte Fonds, die sozusagen vom Chancen-Risikoprofil durch eine Bitcoin-Integration weniger Risiko haben, aber eben trotzdem mehr Rendite. Ja, gibt ja einen ganz spannenden Gold-Krypto-Fonds von Incrementum, sicher auch viele andere. Und
Gute Jungs, ja.
die Kombination ist, glaube ich, kann eine ganz clevere sein. Also ich brauche auch Produkte, wo dann eben jetzt beim Thema Geldanlage, aber auch Altersvorsorge, wo man dann sozusagen auch je nach Risikoprofil eine Heimat findet. Natürlich Wallets, Börsen. Was sicher sehr, sehr spannend ist auf der Produktseite, ist Integration von Bitcoin in auch bestehende Produkte. Ja, nachdem PayPal da eine Bitcoin-Integration durchgeführt hatte, hat sich die Öffnungsrate der App irgendwie deutlich erhöht. Ja, also auch hier wieder, ja, auch Revolut und viele andere haben ja Bitcoin integriert. Es gibt Cashback-Systeme in anderen Kryptowährungen, vielleicht auch in Bitcoin. Und ich glaube, und das ist eben der Punkt, Bitcoin ist eben so ein Tausendsasser, ist eine Technologieplattform, ist der Token, mit dem man zocken kann, ist der Token, der wahrscheinlich eine sehr sinnvolle langfristige Geldanlage ist, ist aber auch sozusagen ein Element, was bestehende Produkte bereichern kann, ja, attraktiver machen kann. Und Cashback wär da sicher ein Beispiel. Ja, wenn ich Bitcoin Cashback kriege, dann ist es mir vielleicht lieber, wenn ich irgendwelche komischen Punkte kriege, die ich nicht gebrauchen
Ja,
kann.
es gibt das in Amerika schon, oder? Es gibt eine Kreditkarte, bei der ich Bitcoin Cashback bekomme. Ja? Die ganz grundsätzlich, ich meine, 2016 ist lange her. Ja? Jetzt haben wir 2022. Die Lage ist eine andere. Die politische Lage ist total aufgeheizt. Wir haben Inflation, Pandemie, Krieg. Diese ganze Staat gegen Bürgersache, ja, wird immer problematischer. Merkst du auch mehr, wie soll ich sagen, mehr realen Nutzen für Bitcoin? Also mehr sozusagen, dass es quasi die Technologie aufschlägt, wirklich im Alltag. Merkst du das?
Im Alltag noch nicht. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man hinschaut. Jetzt sagen wir, in Mitteleuropa, auch wenn die Inflation stark gestiegen ist, ist es, glaube ich, noch nicht der Push für Bitcoin. Wenn ich jetzt in die Türkei schaue, mit Inflationsraten offiziell von irgendwie 80%, inoffiziell wahrscheinlich mehr, ist es schon klar, dass das durchaus in der breiteren Masse erkannt wird. Mein türkische Lira verfällt rapide. Und Bitcoin ist eben aus einer türkischen Sicht sehr, sehr stabil und schwankt eben überhaupt gar nicht so sehr wie eben aus einer Dollar-Sicht oder Euro-Sicht. Und ich glaube, es gibt viele Regionen in der Welt, insbesondere solche mit einer sehr, sehr schwachen Währung, mit einer hohen Inflation, wo es schon breit angekommen ist. Und ja, wir wollen es nicht hoffen, überhaupt nicht, aber es könnte schon ein recht rauer Winter werden. Der Krieg eskaliert in der Ukraine, die Lieferketten, Dinge sind immer weniger verfügbar, durch die Inflation haut voll durch. Wir haben jetzt gestern veröffentlicht 45% Producerpreisinflation. Das ist schon echt richtig, richtig, richtig viel. Und wir wissen, das wird durchdrücken in die Konsumerpreisinflation. Geschäftsmodelle von vielen Unternehmen zerlegt es gerade, weil die Kosten so sehr ansteigen, dass sie, wenn sie die eben nicht weitergeben können, dass sie nicht mehr profitabel sind. Also, und was dann wiederum die Inflation weiter anheizen würde, wenn Waren nicht mehr produziert werden, dadurch knapper werden, noch teurer werden. Also das Szenario ist schon, dass wir auf einen sehr rauen Winter schauen, der dann plötzlich breiteren Massen sozusagen den Zugang zu Bitcoin bietet. Fände ich deswegen blöd, weil das wäre sehr negativ, wäre aus einer negativen Dynamik raus, besser aus einer positiven. Aber es kann schon sein.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn die positive Dynamik nur die sein ist, dass ich jetzt reich werde in Fiat, weil so sind natürlich viele eingestiegen, dann ist vielleicht die negative so schlecht nicht. Vor allem auch aus der Sicht der Unternehmen. Wenn ich als Bäcker zwischen dem ausstehe oder ich integriere Bitcoin, spare mir die Kreditkartenzahlungen und bekomme noch eine neue Kundschaft, nämlich also ich meine, ich möchte jetzt nicht übertreiben mit dem Pathos, aber dieses Netzwerkeffekt, der findet ja auch im Sozialen statt. Und ich weiß heute, dass ich, auch wenn es hart auf hart kommt, ich mit den Bitcoinern eine Gruppe von Menschen haben kann, auf die ich mich verlassen kann. Ja,
Absolut,
die noch.
also ja, absolut. Das merkt man auf den Konferenzen, wenn man mit Leuten redet, sind alle total freundlich, total nett, sehr offen und sehr unterschiedlich. Also Alter unterschiedlich und auch von den Hintergründen, von der Berufserfahrung, von den Themen, die sie machen, sehr unterschiedlich. Und man hat dann das Gefühl tatsächlich, dass es eine Gruppe ist, die auch in sich ruht, ja, die nicht irgendwie sich hervorheben will, ja, diese Dezentralität, die ja sozusagen Teil dieser Bitcoin-Philosophie ist, auch des Netzwerks, ja, diese Dezentralität, die lockt auch Leute an, die sich nicht unbedingt in den Vordergrund stellen wollen oder sich nicht über andere stellen wollen, so, guck mal hier, ich habe jetzt das größere Auto und das größere Haus, sondern die viel mehr in sich ruhen und mit dem zufrieden sind, was sozusagen ihre Welt hergibt.
Glaubst du, dass die deutschsprachige Bitcoin-Only-Community die beste der Welt ist?
Also auch hier, genau, würde ich überhaupt gar nicht werten. Gar nicht, weiß ich nicht, nicht. Wir haben in Deutschland, ich glaube, im Dachraum die meisten Nodes. Also wir haben schon eine starke Community, auf der noch frühtechnischen Ebene, die Nodes, die das Netzwerk sozusagen eben auch sichern. Wir haben natürlich jetzt keine große Mining-Community, weil eben die Energiepreise zu hoch sind. In Deutschland gibt es natürlich viele Deutsche, die Mining betreiben, aber eben nicht in Deutschland. Also eben gerade insbesondere mit Renewable in Norwegen oder in Brasilien oder anderen Regionen. Ich habe neulich einen getroffen, der baut Windparks in Serbien die Ecke. Da geht es relativ schnell, so ein Windrad hinzustellen und nutzt diese Windräder eben zu Bitcoin-Mining. Eben auch ein Deutscher. Also ich glaube, die deutschsprachige Community ist stark. Und was wir gesehen haben jetzt seit letztem Jahr, diese 21-Community mit den Meetups, ich glaube, es 68 sind es mittlerweile in Deutschland, also echt eine Menge. Und auch vielen, vielen Podcasts, die entstanden sind. Du bist ja auch erst seit einem Jahr als Podcaster aktiv. Da ist schon viel
Seit 8 Monaten.
Power. Ja, ach mal, genau. Da ist schon sehr viel Power in der Community. Aber da gibt es natürlich andere, die auch super viel Power haben, klar.
Nein, war natürlich eine Suggestivfrage zu sagen, ob es die beste ist, einfach nur, um mich bei den deutschen Plebs einzuschleimen. Aber wir stehen noch unter dem Einfluss der zwei großen Konferenzen jetzt gerade, und ich muss einfach sagen, es ist irre zu sehen, wie schnell sich, also die Geschwindigkeit, mit der da auch zusammengearbeitet wird, dezentral, zentral, wie auch immer, ja, ist einfach schön mit anzusehen. Und gerade in Zeiten eben von Ja, viele Menschen sind wirklich verzweifelt. Also viele Menschen wissen jetzt, also nicht nur materiell, die materiellen Probleme sind fast noch die, die du am schnellsten lösen kannst. Aber so diese langfristige Planungsperspektive, die dir Bitcoin wirklich bietet, so wie du sagst, die ruhen in sich selbst. Und diese langfristige Planungsperspektive, die fehlt den Menschen derzeit komplett.
Absolut, weil sich eben auch kurzfristig sehr viel leider auch ein bisschen zum Negativen wendet. Und ein Effekt von Inflation ist eben auch, dass man nicht mehr langfristig planen kann, weil man eben nicht mehr weiß, was ist mein Geld wert in einem Jahr, in 2, in 5 Jahren, in 10 Jahren und dann immer kurzfristiger agiert und auch agieren muss. Ja, ich muss halt das Geld ausgeben, um meine laufenden Kosten zu decken und dann bleibt nichts mehr übrig und dann kann ich gar nicht langfristig mit meinem Geld planen, weil ich gar keins übrig habe. Und ein Effekt, und der ist, glaube ich, schon sehr klar nachgewiesen, das habe ich auch ein bisschen an mir erlebt, aber das ist auch an vielen anderen Stellen sozusagen dokumentiert. Ein Effekt der Bitcoin-Adoption ist eben, dass man langfristiger denkt. Und das ist auch kein neuer Effekt, weil wenn wir zurückschauen in die Zeiten des Goldstandards, was eben letztlich auch eine sehr harte, nicht inflationierbare Währung war, dann sieht man viele langfristige Effekte. Das ist das Holzspielzeug der 60er, 70er Jahre versus Plastikspielzeug der heutigen Zeit. Und ein anderer Effekt, und das ist, glaube ich, ein sehr relevantes Thema, wenn man langfristiger denkt, dann ernährt man sich besser. Ja, dann weiß man wird alt, hoffentlich, und dann esse ich halt eben eher gesündere Sachen, weil ich weiß, ich denke halt dran, dass wenn ich alt werde, dass mir dann besser geht, wenn ich jetzt und da gibt es Bilder und das ist wirklich faszinierend Strandbilder Long Beach oder Venice Beach einfach mal zack draufgehalten, 50er, 60er Jahre und die Leute sind schlank und fit. Und dann gibt es natürlich Bilder von heute, wo die Leute eben nicht mehr schlank und fit sind. Statistiken sind ja da. Also man weiß ja, wie Übergewicht und Obesity stark zugenommen. Und der Knick war tatsächlich so ein bisschen um 71 rum, als der Goldstandard beendet wurde. Und dieses langfristige Denken, dieses auch nachhaltige, nachhaltig gesunde, auch für den Planeten nachhaltig gesunde, das ist ein super positives Ding, was mit Bitcoin mitkommt.
Absolut, und es ist eben dieses solide Geld, ja, immer noch vergleichbar eben mit dem Denken, durchaus auch von der D-Mark. Also ich glaube, deswegen kommt es auch bei den Deutschen so gut an, ja. Und dieser Vergleich mit den Long Beach oder Florida und so weiter ist natürlich ganz, ganz krass, weil die Amerikaner durch das exorbitante Privileg also wirklich viel stärker noch in einer Fiat-Welt leben, als wir das tun. Für uns gibt es ein Korsett. Das ist der Grund, warum Volkswagen effizientere Autos baut als Chevrolet. Ja? Also es gibt für uns ein Korsett, mit dem wir arbeiten müssen, während es für die Amerikaner dann literally gar keins mehr gibt. Ja? Und das schlägt sich leider auch in der Gesundheit nieder, in der Ernährung und so weiter. Bei uns ist ja die Ernährung immer noch deutlich besser.
Ein Punkt ganz kurz ergänzt. Wir haben jetzt schon gesehen, da waren erste Nachrichten, dass Bioläden scheitern. In Deutschland so.
Ja, genau.
Und warum? Natürlich, die Bio-Nahrungsmittel sind teurer. Den Leuten geht das Geld ein bisschen aus oder die sehen, die Preise steigen, dann gehen sie zurück Richtung billiger und dann kaufen sie halt billige Dosenwurst. Und das ist genau der versteckte Preis der Inflation, der, wenn man drüber nachdenkt, der wird einem natürlich klar, aber der dann doch nicht so klar ist. Ja, Inflation, super, wir können uns entschulden oder was auch immer. Naja, aber der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass die Leute ungesünder werden und das ist ja Geld. Ja, da ist man mehr im Krankenhaus und die Kosten der medizinischen Behandlung steigen und das ist richtig teuer.
Das ist eine der ganz, ganz großen Fehler, den du machst in unserem ökonomischen System, in unserem Geldsystem. Grüße gehen raus an Henry Hazlitt, ja, dass eben nicht das Ungesehene wird nicht bedacht. Ja. Es geht immer nur auf den nächsten Effekt und jetzt sind wir ja schon angekommen in einer Situation, wo ja, es wird so, also die Politik denkt ja nicht mehr in Monaten, sondern nur noch in Wochen, teilweise in Tagen. Also die Kurzfristigkeit wird immer schlimmer. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, wenn du sagst, Bitcoin bringt dich dazu, langfristig zu denken, bei manchen Leuten bringt Bitcoin sie überhaupt dazu zu denken.
Ja, über das Geldsystem nachzudenken und damit auch ein bisschen über die Gesellschaft und was ist gut, vieles ist gut und was ist nicht so gut und wie positioniere ich mich. Und dieses langfristige Denken ist so wichtig, weil wenn ich nicht langfristig denke, dann studiere ich mich, dann mache ich mir nicht die Mühe, mich einzusetzen für eine gute Ausbildung der Kinder, weil das ist ja auch eine ganz langfristige Investition, aber dann kümmere ich mich auch nicht um den Planeten. Wenn ich langfristig denke, wenn ich wenn ich geschult bin, nicht bis morgen, sondern über die nächsten 50 Jahre zu denken, dann fällt mir irgendwann mal ein, uiui, 50 Jahre, da geht es dem Planeten vielleicht nicht mehr so gut. Damit das nicht passiert, mir ist es wichtig, weil ich langfristig denke, selbst wenn ich in 50 Jahren selber gar nicht mehr da bin, ist mir trotzdem wichtig. Und damit hat es auch direkten Effekt für die Gesundheit des Planeten, wenn ich durch Bitcoin langfristiger denke.
Und ich habe das ja auch gemein mit dem Denken, weil mir wirklich aufgefallen ist, dass auf Twitter und teilweise auch im privaten Gespräch, gerade bei jungen Menschen, die sagen, ich habe in meinem Leben kein Buch gelesen, aber seitdem ich Bitcoiner bin, habe ich, also eins nach dem anderen. Ja? Und das ist schon ein verrückter Effekt von so einer Technologie wie Bitcoin. Also man könnte ja fast glauben, dass Fix the Money, Fix the World zutrifft. Ja?
Genau, also you don't change Bitcoin, Bitcoin changes you. Und das sind sicher Veränderungen, die aus meiner Sicht sehr, sehr zum Positiven sind. Und diese ganze Lambo, 2017er Lambo-Welle, die gibt es nicht. Im Gegenteil. Hinter dem Wort Plebs, also die Bitcoiner bezeichnen sich selber gern als Plebs, steht ja Bescheidenheit. Ja. Die Leute gehen nicht ins Hotel, die zelten. Ja, die übernachten, übernachten im Auto und im Campingwagen und so weiter oder bauen sich so ein Zelt auf dem, haben wir gesehen, bei der Zitadelle auf den VW Golf drauf. Und diese Bescheidenheit der Bitcoiner, die ist nachhaltig für den Planeten, weil da nicht überkonsumiert wird. Und vielleicht auch mal gar nicht konsumiert wird. Und ich esse halt, um ein Beispiel zu machen, nicht jeden Tag Fleisch, sondern halt einmal in der Woche. Und dann aber lieber ein gutes Fleisch und nicht das billige. So, und dann habe ich einerseits gespart und habe mich unterm Strich dann nachhaltiger verhalten, wenn ich jeden Tag ein billiges Schweinefleisch essen würde.
Weil das Fleisch, ein gutes Fleisch auch in der Regel kommt dann auch von einem guten Bauern, ja, der ähnlich denkt wie du, auch wenn du ihn nicht kennengelernt hast. Wir sehen das ja, durchaus in anderen Lebensbereichen auch und Bitcoin kann dazu helfen. Und ich glaube auch, dass gerade dieses nachhaltige, durchaus grüne Denken, diese grüne Denke, die in vielen Menschen drinsteckt, die muss man auch erreichen mit Bitcoin. Wenn du sagst Aufklärung und wenn du sagst Beratung, also es muss auch noch in viel mehr Richtungen gehen. Ja, es muss dieses, ich versuche das auch, also es fällt einem nicht immer ganz einfach, aber man muss das wirklich, und ich merke auch, dass es funktioniert und dass die Leute es schon checken. Also instinktiv checken sie schon, dass solides Geld eine gute Sache ist. Alex, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Gib uns vielleicht noch ein Schlusswort. Was erwartest du vom Wachstum von Bitcoin fürs nächste Jahr und wie kann man dich finden, wie kann man dich erreichen?
Genau, also man findet mich auf Twitter unter JustDoItAlex. Das ist so mein Handle überall, wo es geht, wo es noch frei ist. Und das ist mein Motto, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Und das wäre auch die eine Empfehlung, die ich tatsächlich hätte, wenn ihr jetzt neu seid und denkt, Bitcoin, jetzt erzählen die zwei darüber, was ist das? Probiert es einfach mal aus. Nehmt 50 Euro, 100 Euro. Und kauft mal, richtet euch eine Wallet ein, schickt mal in eine andere Wallet oder hin und her. Einfach mal auszuprobieren, wie sich es letztlich anfühlt. Das, also das tut, einfach mal ausprobieren. Was erwarte ich für Bitcoin? Mein großer Wunsch wäre es, dass wir keinen super rauen Winter kriegen und in dem Kontext Bitcoin davon sozusagen nicht profitiert. Was ich von Bitcoin erwarte, ist, dass die positiven Effekte, die wir jetzt hier diskutiert haben, auf Privatpersonen, auf Unternehmen, auf Gesellschaften und am Ende vielleicht auch auf Zentralbanken, dass diese positiven Aspekte transparent werden. Also gar nicht der Preis soll hochgehen, die Adoption soll hochgehen, sondern die positiven Effekte, die wir so ein bisschen hier und da und dort sehen, die sollten noch klarer werden. Warum? Weil dann wird Bitcoin noch stärker angenommen und wir werden noch mehr positive Effekte sehen. Es geht nicht um schnell reich werden, es geht nicht um reich werden, es geht um Nutzen für letztlich die Gesellschaft, ja, dass der Gesellschaft besser geht und auch dem Planeten. Und das ist mein Wunsch fürs nächste Jahr, dass wir das sehen, noch mehr.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.